war nicht der Höhepunkt. Ich hoffe, es ist jetzt der Höhepunkt, sonst kann es sein, dass ich da irgendwann mit in der Predigt kurz runtertauche. Aber du fängst mir auf, Hans, oder? Können wir das ausmachen? Genau, wie der Sepp schon gesagt hat, wir sind weiter im Matthäus unterwegs und ich möchte auch noch kurz beten. Lieber Vater, danke, dass wir da als Gemeinde zusammenkommen können. Danke, dass wir in dein Wort schauen können. Und ich möchte bitten, dass du mich heute verwendest, dein Wort weiterzugeben. Und ich möchte bitten, dass das, was ich falsch sage oder falsch auslege, dass das verloren geht von mir zu den Zuhörern. Und dass das, was du sagen möchtest, wirklich auf offene Ohren und offene Herzen trifft. Und dass du uns da oder mich da durchführst. Amen. Genau, Rico Dice ist einer der Mitautoren der Christenentdeckenkurse und er erzählt bei einer der sehr lustige Anekdote aus seinem Leben. Er war bei einer Veranstaltung und im Stiegenhaus ist er neben einer Gruppe von Männern gestanden. Und er hat irgendwie in ein Prospekt oder auf sein Handy geschaut und die Gruppe von Männern nicht näher beachtet. Und als dann eine Person sich von der Gruppe verabschiedet hat, hat er aufgeschaut und gesehen, dass die Person der Prinz William war. Er war dann natürlich sehr enttäuscht und traurig, weil er die Chance verpasst hat, mit einem zukünftigen König, also wahrscheinlich zukünftigen König, je nachdem, wie lange die Queen lebt, zu reden. Und er ist nur wenige Meter entfernt von ihm gestanden, einige Minuten lang, aber hat ihn nicht erkannt. Und als er ihn erkannt hat, war es zu spät. Und jetzt hat Rico Dice einfach eine sehr lustige Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, es ist auch keine Tragödie, ein Leben geführt zu haben, ohne ein Gespräch mit Prinz William geführt zu haben. Aber es gibt Begegnungen, wo es fatale Folgen haben kann, wenn man sein Gegenüber nicht erkennt oder zu spät erkennt. Und deswegen soll es bei der heutigen Predigt um drei Fragen gehen. Wer ist Jesus für dich? Hast du ihn erkannt? Und wie reagierst du auf ihn? Und wir werden zuerst drei Personengruppen anschauen, wie sie auf Jesus reagiert haben, das habe ich die falschen Reaktionen auf Jesus genannt. Und dann werden wir zum heutigen Predigttext kommen, wo es eine Einladung und eine Aufforderung gibt. Und das habe ich dann als Punkt die richtige Reaktion auf Jesus. Und ich möchte den heutigen Predigttext das erste Mal vorlesen. Während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er beantwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Zuerst aber zu den falschen Reaktionen auf Jesus. Und da werden wir einen ganz kurzen Rückblick ins bisherige Matthäus-Evangelium machen. Matthäus berichtet in den ersten 10 Kapiteln von der Herkunft von Jesus, über sein Wirken, sein Leben und was er getan und gelehrt hat. Das beginnt mit dem Stammbaum von Jesus, von Abraham über David zu Jesus hin. Dann die besondere Schwangerschaft, die Maria gehabt hat, die Ereignisse bei seiner Geburt. Dann beginnt das öffentliche Wirken von Jesus, wo er mit der Taufe durch Johannes den Täufer, die Versuchung durch den Teufel in der Wüste und dann die Bergpredigt, wo Jesus mit absoluter göttlicher Autorität lehrt. Diese gesprochene göttliche Autorität bestätigt er dann in den Kapiteln 8 und 9 mit einer Vielzahl an Wundern. Und es ist echt schön zu sehen, wie kompakt die im Matthäus-Evangelium aufgelistet sind. Da kommt man wirklich in Staunen. Und dann in Kapitel 10 ernennt Jesus seine Apostel und bereitet sie auf den Dienst vor. Und wenn man sich so diese 10 Kapitel am Stück so durchliest, könnte man irgendwie meinen, dass die Reaktion der Menschen, die da damals dabei gewesen sind, gar nicht anders sein könnte, als Jesus als Sohn Gottes zu erkennen, als Messias, auf den die Propheten im Alten Testament schon hingewiesen haben. Aber in den Kapiteln 11 und 12, die wir in den letzten Wochen bei der Predigtreihe angeschaut haben, sieht man, dass die Reaktionen nicht immer diese Erkenntnis sind, sondern dass diese Reaktionen oft von Zweifel und Ablehnung geprägt sind. Und die erste Reaktion ist da in Kapitel 11, der Johannes der Täufer. Der Johannes der Täufer hat zu 100% erkannt, wer Jesus wirklich ist und dass er der Sohn Gottes ist. Aber zur damaligen Zeit war er im Gefängnis und hat Zweifel gehabt. Er war verwundert, warum Jesus lehrt und Wunder tut und nicht beginnt, sein weltliches Reich schon aufzubauen. Und er schickt dann seine Jünger zu Jesus und lässt fragen, ob sie vielleicht auf den Falschen hingedeutet haben oder ob er eh der Richtige ist. Vielleicht denkt er sich, dass er Zeichen missinterpretiert hat und irgendwie da was falsch verstanden hat, aber Jesus nimmt ihm diese Zweifel und schickt die Jünger dann wieder zu Johannes zurück mit einer guten Botschaft für ihn. Dann geht's weiter in Kapitel 11 mit den Bewohnern der Städte Bethsaida und Chorasin. Das waren die Städte, wo Jesus eine Vielzahl seiner Wunder getan hat. Die Bewohner dort haben also hautnah miterlebt, wie Jesus Kranke geheilt hat und Dämonen ausgetrieben hat und andere Dinge getan hat. Aber sie haben hinter der ganzen Sache oder hinter den ganzen Wundern nicht den Sohn Gottes gesehen, nicht diese göttliche Autorität. Vielleicht haben sie gedacht, dass er ein toller Lehrer und eine spannende Persönlichkeit ist und echt coole Sachen machen kann. Aber sie haben eben nicht den Sohn Gottes darin gesehen. Und dann die dritte falsche Reaktion, das sind die Pharisäer. Das passiert dann in Kapitel 12 und da spitzt sich dieser Konflikt ein bisschen zu. Das beginnt eben damit, dass Jesus und die Jünger über ein Feld gehen und Ehren abstreifen. Nach dem mosaischen Gesetz war das nicht verboten, das am Sabbat zu tun, aber nach dem Gesetz der Pharisäer schon, weil sie es eben als Arbeit klassifiziert haben. Und daraufhin fragen die Pharisäer Jesus, warum seine Jünger das tun können, warum er das zulässt. Und Jesus sagt, dass der Sohn des Menschen auch Herr über den Sabbat ist. Und das wird die Skepsis der Pharisäer sicher nicht wahnsinnig geschmälert haben. Und deswegen kommt es kurz darauf zu einer zweiten Sabbat-Diskussion. Und da kommt Jesus in den Tempel und sieht einen Mann mit einer verdorrten Hand. Und die Pharisäer fragen Jesus dann recht provokant, ob man am Sabbat heilen darf. Jesus geht dann mit ihnen in den Dialog und heilt dann auch den Mann. Und es war nach der Auslegung der Pharisäer auch verboten, weil laut ihrer Auslegung war es am Sabbat nur erlaubt, ärztliche Behandlung durchzuführen, wenn jemand in Lebensgefahr gewesen ist. Und das war der Mann damals nicht. Also hat auch Jesus gegen das Gesetz der Pharisäer verstoßen. Und es wird dann recht deutlich, dass die Pharisäer die Einhaltung von Geboten wichtiger achten als die Nächstenliebe. Und dass sie den Mann eher leiden lassen würden, als eine von ihnen aufgestellte Regel zu brechen, nur um ihre Gerechtigkeit nicht zu verlieren. Und Jesus möchte ihnen das aufzeigen, dass sie da auf dem falschen Weg sind. Und das führt dazu, dass sie Jesus umbringen wollen, wie wir in Kapitel 12, Vers 14 lesen. Aber damit ist noch nicht genug. Jesus sieht einen blinden und stummen Besessenen und befreit diesen von seinen Dämonen. Also vor den Augen der Pharisäer zeigt Jesus, dass er die Macht hat, den Teufel und seine Dämonen zu bändigen. Aber auch dahinter erkennen sie oder wollen sie diese göttliche Autorität nicht anerkennen. Und Jesus wird dann, sie sagen, dass eben Jesus das nur tun kann, weil er vom Satan geschickt ist und weil er die Fähigkeit dazu vom Teufel bekommen hat. Und in den weiteren Versen wird Jesus dann sehr direkt. Er sagt, dass diese Art von Sünde nicht vergeben werden kann. Er sagt, dass sie wie ein schlechter Baum sind, der eine schlechte Früchte hervorbringt. Er bezeichnet sie als Schlangenbrut, also als Kinder des Teufels. Und er sagt, dass in ihrem Herzen nur böse Schätze wohnen. Und das klingt auf den ersten Blick oder auf den ersten Ton sehr wenig liebevoll, aber es ist total liebevoll gemeint, weil Jesus möchte den Pharisäern ganz klar aufzeigen, dass sie da auf einem völlig falschen Weg sind und dass sie ihn erkennen sollen und erkennen sollen, dass sie einen Erlöser brauchen. Die drei Reaktionen sind also der Johannes der Täufer, der Zweifel gehabt hat und gehofft hat, dass Jesus jetzt schon beginnt, sein weltliches Reich zu bauen. Die Bewohner von Bethsaida und Chorasin, die gedacht haben, dass Jesus, oder die vielleicht Jesus als tollen Menschen angesehen haben, aber nicht als Sohn Gottes. Und die Pharisäer, die geglaubt haben, dass sie gute, fromme Menschen sind und dass sie keinen Erlöser brauchen. Und deswegen haben sie in Jesus auch diesen Erlöser nicht gesehen. Drei Personengruppen, drei unterschiedliche Reaktionen und in jeder Reaktion werden Zweifel oder Ablehnung sichtbar. Und dann kommen wir jetzt nach der Chronologie im Matthäus-Evangelium zum heutigen Predigttext, den ich jetzt noch einmal vorlesen möchte. Während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen meine Mutter und seine Brüder, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er beantwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und bei solchen Bibelabschnitten mache ich das, danke schön, sehr gern, dass ich mich kurz irgendwie versuche, gedanklich in diese Situation damals reinzuversetzen. Und ich stelle mir das so vor, dass es ein großer Raum oder eine Freiluftveranstaltung gewesen ist, wo Jesus vorne steht und redet mit totaler Autorität. Alle sind gespannt, schauen auf ihn, die Ohren sind gespitzt. Wenn einer einen falschen Ton macht, kriegt er gleich 3, 4 böse Blicke, weil niemand irgendwas verpassen möchte, was dieser tolle Lehrer, dieser Rabbi sagt. Und dann sieht der Mann, der am weitesten vorne steht, dass Jesu Mutter und seine Brüder kommen. Und er sagt dann zu seinem Nebenmann, du, die kommen, sag's weiter. Und es geht dann so wie stille Post zu Jesus. Und die Person, die neben Jesus steht, denkt sie, buh, kann ich den jetzt unterbrechen? Und er entschließt dann schon, dass er ihn unterbricht und sagt, dass eben die Verwandten von Jesus draußen sind. Und wahrscheinlich rechnen alle jetzt mit einer kurzen Pause, wo sie diese Begeisterung über Gottes Reden und ihre Fragen austauschen können. Aber Jesus macht keine Pause. Er sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und irgendwie sind vielleicht die Leute ein bisschen verwundert, weil die Antwort auf die Frage recht logisch erscheint. Aber Jesus zeigt dann auf seine Jünger und sagt, seht da meine Mutter und meine Brüder. Vielleicht gibt es noch ein paar, die schauen, ob hinter den Jüngern vielleicht wirklich Maria irgendwo steht. Aber sie steht da nicht. Er meint tatsächlich seine Jünger. Das ist eine geistliche Familie. Das sind die, die den Willen des Vaters tun. Und auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht befremdlich erscheint, wie Jesus da über seine Verwandten redet, glaube ich, dass diese Stelle sicher nicht als Ablehnung oder Respektlosigkeit gegenüber seiner Familie zu sehen ist. Auch wenn es zum damaligen Zeitpunkt gut möglich sein könnte, dass die wirklich nicht erkannt haben, wer Jesus ist. Weil in Markus 3 lesen wir, dass seine Verwandten gekommen sind, um ihn zu ergreifen, weil sie gedacht haben, dass er von Sinnen ist. Vielleicht haben sie zum damaligen Zeitpunkt diese Autorität, mit der Jesus wirkt, lehrt und Wunder tut, auch noch nicht ganz einordnen können. Aber ich glaube wirklich, dass diese Stelle nicht respektlos gemeint ist. Ich glaube, dass Jesus mit dieser Stelle die Einladung aus Kapitel 11 nochmal wiederholen möchte. Da lesen wir, kommt her zu mir alle, ich will euch erquicken und ihr werdet Ruhe für eure Seelen finden. Das ist die Einladung, die Jesus in Kapitel 11 ausspricht. In Kapitel 12 wiederholt er die Einladung, also jetzt nicht so ganz direkt wie in Kapitel 11, aber seht da meine Mutter und meine Brüder, und dann, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. In Kapitel 12 lädt uns Jesus ein, Teil seiner Familie zu werden und Teil seiner Familie zu sein. Und in Kapitel 11 ist die Einladung, zu ihm zu kommen, mit der Aufforderung, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig gekoppelt. Und in Kapitel 12 ist die Aufforderung, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Das ist eben die Aufforderung. Also es gibt eine Einladung und eine Aufforderung. Und auf diese Einladung und auf die Aufforderung möchte ich im folgenden Abschnitt noch etwas näher eingehen. Zuerst die Einladung. Und da möchte ich einen kurzen Sidestep zum ersten Johannesbrief machen, wo Johannes den Begriff Kinder Gottes aufgreift und näher auf den eingeht. Und dazu möchte ich vorlesen, 1. Johannes, die Verse 2, 28 bis 3, 6. Die wahren Kinder Gottes und ihre Kennzeichen. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und wir uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Und ich finde das bei dem Abschnitt total schön, mit welcher Begeisterung, mit welchem Staunen Johannes da berichtet, dass wir Kinder Gottes sind. Er sagt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Er scheint wirklich total ergriffen zu sein von diesem Angebot, von dieser Einladung und von der Möglichkeit, Kinder Gottes zu sein. Und ich bin damit aufgewachsen und ich muss sagen, mir geht's oftmals leider nicht so. Ich bin oftmals nicht so ergriffen von diesem Status, ein Kind Gottes zu sein. Man hört das oft in der Kinderstunde, man wird öfter so genannt und irgendwie ist es leider was Selbstverständliches, ein Kind Gottes zu sein. Aber wenn man so drüber nachdenkt, ist es wirklich unbegreiflich. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der von Anbeginn der Zeit bis zum Ende alles in seiner Hand hält, hat seinen Sohn auf die Erde geschickt, damit wir ewiges Leben haben und Teil seiner Familie sein können. Und das ist nicht irgendwie eine spontane Entscheidung, die er mal so gefasst hat, sondern vor Anbeginn der Zeit wurde der Plan schon geschmiedet und der wird immer Gültigkeit haben. Das ist eine Familienzugehörigkeit mit absolutem Ewigkeitsbestand. Und mit der Errettung und der Aufnahme in seine Familie ist Gottes wunderbarer Plan für unser Leben aber noch immer nicht ganz vorbei. Wir lesen, wir wissen, dass wir ihm eines Tages gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir ihm gleichgestaltet sein. Und das heißt jetzt nicht, dass wir alle kleine Götter werden, aber wir werden vollkommen rein, heilig und makellos sein. Und die Heiligung, die jetzt schon beginnt, wird er dann vollkommen machen, wenn er wiederkommt. Aber auch damit noch nicht genug, wir lesen weiter, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden eines Tages vor Gott sein, vor seinem Angesicht stehen und ihn wahrhaftig sehen. Und das nicht nur aber Minuten oder Stunden, sondern die gesamte Ewigkeit werden wir ihn sehen und bei ihm sein. Und Gott lädt uns ein, zu seiner Familie zu gehören. Er beginnt einen Heiligungsprozess, wird diesen eines Tages vollenden und lässt uns die gesamte Ewigkeit bei ihm verbringen. Das ist die lebendige Hoffnung, die wir Kinder Gottes haben. Und wenn man so länger darüber nachdenkt, glaube ich, kann man dieses Staunen und diese Begeisterung, dieses Ergriffensein von Johannes sehr gut nachvollziehen und verstehen. Das ist wirklich eine Liebe, die den Verstand völlig übersteigt. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Wir dürfen zu Gottes Familie gehören. Genau. Und diese Liebe wird uns eben zuteil, wenn wir diese Einladung annehmen und Jesus erkennen als den, der er wirklich ist. Und wenn wir Teil seiner Familie sind, wenn wir Kinder Gottes sind, dann gilt auch diese Aufforderung, die Jesus ausspricht für uns. Und da möchte ich davor, bevor wir dazu kommen, noch zwei Dinge klarstellen. Ich möchte im folgenden Abschnitt keinesfalls gesetzlich klingen. Diesen Willen des Vaters tun wir nur aus Liebe und Dankbarkeit. Wir tun es nicht, um irgendwie vor Gott besser dazustehen oder um uns irgendwie Heilsgewissheit zu erarbeiten, sondern rein aus Liebe und Dankbarkeit. Und das Zweite, was ich noch sagen möchte, diese Veränderung, von der da die Rede ist, die vollbringen nicht wir aus uns heraus, sondern mit dem Moment der Bekehrung bekommen wir den Heiligen Geist und der bewirkt das Ganze in uns. Aber das ist nichts, was wir aus uns schaffen, sondern das schenkt Gott allein. Nun, zu dem, wie Johannes sagt, was es bedeuten könnte, den Willen des Vaters zu tun. Und da lesen wir eben von Gerechtigkeit, Heiligung und uns von Sünde fernhalten. Wir beginnen mit der Gerechtigkeit. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Jesus war vollkommen rein und heilig. Er ist gerecht, er war immer gerecht und hat immer den Willen des Vaters getan. Und als Kinder Gottes wollen wir Jesus immer ähnlicher werden. Und deswegen soll es auch für uns selbstverständlich sein, dass wir danach streben, gerecht zu handeln, den Willen des Vaters zu tun und uns Gottes Gesetz unterzuordnen. Gerecht zu handeln sollte also zur Lebensgewohnheit für uns werden. Und wir sollten uns eigentlich immer nach seinen Maßstäben richten, sodass Außenstehende, die auf unser Leben blicken und auf unser Handeln blicken, erkennen, boah, das sind die, die den Willen des Vaters tun, das sind die Kinder Gottes. Aber bei diesem Vorhaben, gerecht zu handeln, gibt es ein relativ großes Problem und das ist unser alter Mensch. Der ist nach wie vor in uns drin und rebelliert sehr kräftig. Der möchte, dass wir uns an erster Stelle setzen, dass wir unseren Willen tun und dass wir unsere Wünsche erfüllen und unsere Bedürfnisse erfriedigen. Und da kommen immer wieder sehr schlechte Eigenschaften und Angewohnheiten raus. Bei mir ist es beispielsweise ein total egozentrisches Denken, wo die Helen immer wieder sehr zu leiden hat mit mir. Und das ist echt sehr schlimm, aber das kommt einfach immer wieder raus. Also ist zwischen dem gewünschten Soll-Zustand und dem derzeitigen Ist-Zustand eine sehr große Kluft. Und das beschreibt Paulus in seinem Römerbrief sehr gut, in Römer 7, die Verse 14 bis 15. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wir wollen gerecht handeln, schaffen es aber nicht. Und weil wir immer wieder scheitern, gerecht zu handeln, ist es notwendig für uns Kinder Gottes, dass wir uns immer wieder reinigen, wie es in Vers 3 steht. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Und damit ist es nicht ein Reinigungsritus im wörtlichen Sinne gemeint, sondern eine Umkehr, weg von der Sünde hin zu Gott. Als Kinder Gottes können wir nicht in Sünde verharren, weil Sünde einfach komplett gegen den Willen des Vaters ist. Und wie gesagt, es wird uns nicht gelingen, nie wieder Sünde zu tun, aber wenn wir Sünde tun, sollten wir alles daran setzen, von der Sünde umzukehren. Und bei der Vorbereitung ist mir irgendwie so dieses Bild von einem Ausschlag gekommen. Der fängt so am Unterarm an und man schaut drauf und sieht, okay, Ausschlag wird schon weggehen. Also zumindest bin ich eher so der Typ, der das mal ignoriert. Und dann nach 3 Tagen sieht man, der breitet sich auf dem ganzen Oberarm aus und man fängt an, Salben zu schmieren, Bandagen zu machen und weil es nicht besser wird, geht man zum Hautarzt. Wir erkennen, dass der Ausschlag einfach nicht zu uns gehört, nicht zu unserer Haut gehört und deswegen wollen wir ihn beseitigen, um Schlimmeres zu verhindern. Und so soll es uns Kindern Gottes auch mit Sünde gehen. Sünde gehört nicht zu unserem Leben. Sünde ist absolut gegen den Willen des Vaters und deswegen sollten wir, wenn wir Sünde tun, genauso wie wir einen Ausschlag behandeln, auch unsere Sünde behandeln. Wie wir Salben schmieren, Bandagen machen und zum Hautarzt gehen, sollten wir unsere Sünde vor Gott bekennen, ihn um Vergebung bitten und ihn um Veränderung bitten. Weil wenn wir das nicht tun, wird die Sünde weiter wuchern und Überhand nehmen und das ist eben kein Merkmal eines Kind Gottes. Die richtige Reaktion, nicht sündigen, das war die Folie. Die richtige Reaktion auf Jesus ist es also, sehr plump gesagt, seine Einladung dankend anzunehmen, zu ihm zu kommen, sein Joch auf sich zu nehmen, Teil seiner Familie werden und den Willen des Vaters tun, aus Liebe und Dankbarkeit. Und die schöne Gewissheit, die wir Kinder Gottes haben dürfen, ist, dass er uns noch viel, viel mehr liebt. Jedes Mal, wenn wir einen Fehler machen, können wir in die liebenden Arme des Vaters zurückkehren. In die Arme des Vaters, der seinen einzigen Sohn auf die Erde geschickt hat, damit wir Beziehung mit ihm leben können und ihn Vater nennen können. Jesus hat am Kreuz die Schuld der ganzen Erde auf sich genommen. Er hat für alle Schuld, die ich getan habe bisher und die ich noch tun werde, bezahlt. Er hat am Kreuz für die Schuld, die du getan hast und die du noch tun wirst, bezahlt. Er hat den Weg zum Vater freigemacht und uns freigekauft. Und das ist wirklich eine unfassbare Liebe, die jeden Verstand übersteigt. Und nun zu den drei Fragen vom Anfang. Wer ist Jesus für dich? Hast du ihn erkannt? Und wie reagierst du auf ihn? Ist er für dich jemand, der schnelle Lösungen für deine weltlichen Probleme bringen soll? Ist er vielleicht jemand, der tolle Wunder getan hat und eine aufregende Persönlichkeit gewesen ist? Ist er jemand, der sich anmaßt, der einzige Weg zum ewigen Leben zu sein und du denkst, dass du eigentlich relativ gut unterwegs bist und deswegen keinen Erlöser brauchst? Ist er eine Person, an die vielleicht bereits deine Großeltern und Eltern geglaubt haben und du bist halt jetzt so dabei, aus Tradition oder weil es halt so gehört? Oder ist er der, der dich einlädt, ein Kind Gottes zu sein? Der dich nicht nur einlädt, sondern durch seinen Tod am Kreuz den Weg zum Vater freimacht? Ist er der, der durch seinen Tod am Kreuz dafür gesorgt hat, dass du eines Tages gerecht und heilig vor Gott stehen kannst? Ist er der, der dir ewiges Leben schenkt? Falls du dir noch nicht ganz sicher bist, wer Jesus ist oder wer er für dich ist, schieb die Entscheidung oder diese Frage nicht auf die lange Bank. Komm zu irgendjemandem, stell deine Fragen, teile deine Zweifel mit und red drüber. Und falls du schon erkannt hast, wer Jesus ist und diese Einladung angenommen hast, sei froh, dass du Teil seiner Familie sein kannst. Schau, dass du dir das immer wieder vor Augen führst, was für ein Riesengeschenk das ist, dass wir Teil seiner Familie sein können. Was das für ein unfassbares Geschenk und für eine unfassbare Gnade ist. Aber vergiss auch nicht den Auftrag, den er an dieses Kind Gottes sein koppelt, den Willen des Vaters zu tun. Amen.